Danke für nichts, der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie.
Hallo und schön, dass ihr in eine neue Folge von Danke für nichts, dem feministischen Podcast über Care und Wirtschaft vom Konzeptwerk Neue Ökonomie reinhört. Ich bin Chris Neufer und arbeite seit Herbst 2023 im Konzeptwerk Neue Ökonomie. Dort bin ich Teil des Care-Teams. In Danke für nichts spreche ich mit inspirierenden Menschen aus der Praxis, der Wissenschaft und sozialen Bewegungen über verschiedene Aspekte von Care-Arbeit. In dieser Folge geht es um Genossenschaften in Ostdeutschland und feministische Ökonomie. Wir knüpfen also ein bisschen an die erste Folge von Danke für nichts an, in der Andrea Vetter eine Einführung in das Thema feministische Wirtschaftskritik gegeben hat. Dieses Mal geht es um Beispiele von demokratischem Wirtschaften, konkreter Genossenschaften. Zu Gast habe ich Delal Atmacher, Ökonomin, Beraterin und Dozentin. Delal ist auch Geschäftsführerin sowie Mitbegründerin des Dachverbands der Migrantinnenorganisation DAMIGRA e.V. Sie studierte Rechtswissenschaften und Kooperationsökonomik und promovierte dann in Volkswirtschaftslehre. Das Thema ihrer Doktorarbeit waren Genossenschaften nach 1989 in Ostdeutschland. Und darum wird es heute gehen. Doch bevor wir mehr über ostdeutsche Genossenschaften und feministische Perspektiven sprechen, geht's jetzt los mit den News.
Was passiert? Aktuelles aus der Care-Arbeit.
In Hunderttausenden deutschen Haushalten arbeiten osteuropäische Betreuungskräfte, oft rund um die Uhr. Über die unregulierten Arbeitsbedingungen hat Mia in der zweiten Folge unseres Podcasts mit Justina von Faire Mobilität gesprochen. In der Folge ging es unter anderem um den Fall einer sogenannten 24-Stunden-Betreuerin, die vor Gericht zog. Dobrina pendelte über Jahre zwischen Bulgarien und Deutschland, um in Deutschland als 24-Stunden-Betreuungskraft zu arbeiten. Laut ihres Arbeitsvertrags wurde sie allerdings nur für 30 Stunden bezahlt. Die Bereitschaftszeit wurde nicht entlohnt. Dobrina suchte sich Unterstützung bei der Beratungsstelle Faire Mobilität und zog vor Gericht. 2021 gab ihr das Bundesarbeitsgericht Recht. Die Bereitschaftszeit muss bezahlt werden. Dobrina standen über 30.000 Euro Lohnnachzahlung zu. Es war ein Präzedenzfall, der viel Strahlkraft hatte. Doch die bittere Nachricht ist, das Geld ist immer noch nicht bei Dobrina angekommen. Die bulgarische Entsendefirma, von der sie das Geld erhalten soll, hat sich inzwischen insolvent gemeldet. Zu Recht kritisiert Faire Mobilität das System der 24-Stunden-Betreuung, bei dem sich Agenturen trotz des Urteils weiterhin aus der Verantwortung ziehen können, auf Kosten der osteuropäischen Betreuerinnen. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung wurde eine rechtssichere Grundlage für die 24-Stunden-Betreuung im familiären Bereich versprochen. Doch bislang fehlt der politische Wille, dies auch umzusetzen und der Ausbeutung entgegenzuwirken. Nun zum zweiten Thema. Die anstehenden Tarifverhandlungen im TVÖD. In Deutschland arbeiten 2,5 Millionen Beschäftigte unter diesem Tarifvertrag, dem Tarifvertrag im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Sei es in Krankenhäusern, Verwaltung, Abfallwirtschaft, Flughäfen oder Kitas, nur um ein paar Beispiele zu nennen. Für knapp 1 Million BeamtInnen sowie Millionen weiterer Beschäftigte hat der Ausgang der Tarifrunde auch eine große Bedeutung, weil ihre Arbeitsverträge an den TVÖD angelehnt sind. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst für Bund und Kommunen fordern mehr Geld und weniger Arbeitszeit. 8% mehr Lohn, monatlich mindestens 350 Euro mehr und 3 zusätzliche freie Tage. Für Gewerkschaftsmitglieder 4. 200 Euro mehr für Azubis und Wahlmodelle für weniger Arbeitszeit. Das sind die Kernforderungen in dieser Tarifrunde. Hier ein kurzer Überblick über den Ablauf der Tarifrunde. Die erste Verhandlungsrunde fand am 24. Januar statt. Am selben Tag gab es auch erste Arbeitsstreiks, zu denen Kolleginnen zusammenkamen und den größeren Warnstreik planten. Bevor es am 17. und 18. Februar, also in der Woche vor der Bundestagswahl, die zweite Verhandlungsrunde gibt, werden voraussichtlich viele Kolleginnen in einen Warnstreik gehen. Schließlich bietet die Bundestagswahl eine einmalige Möglichkeit, die Forderungen nach einer besseren Daseinsvorsorge politisch in den Fokus zu rücken. Eine dritte Verhandlungsrunde ist für den 14. bis 16. März angelegt. Es wird damit gerechnet, dass der Bund und die Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände, kurz VKA, weiterhin behaupten werden, es sei kein Geld da. Gegen diesen Sparkurs können die KollegInnen und UnterstützerInnen jetzt kämpfen. Wie Daniel Beruzzi im Neuen Deutschland schreibt, es geht darum, ob die öffentliche Daseinsvorsorge weiter kaputt gespart wird, um Schuldenbremse und Steuervermeidung für Vermögende zu erhalten. Oder ob in das Gemeinwesen investiert wird. Attraktive Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst sind eine solche Investition. Ein Interesse daran haben nicht nur die dort Beschäftigten, sondern wir alle. Es sind also wir alle gefragt, die streikenden Beschäftigten in den nächsten Wochen zu unterstützen. Parallel zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen finden außerdem noch Tarifkämpfe bei der Deutschen Post und den Berliner Verkehrsbetrieben statt, BVG. In Berlin, Leipzig und anderen Städten haben sich Bündnisse gebildet, die die streikenden Beschäftigten unterstützen wollen. Eingeladen sind alle Einzelpersonen, Initiativen und Gruppen, die für eine gute Daseinsvorsorge mit guten Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten mitkämpfen wollen. Das Berliner Bündnis Berlin steht zusammen organisiert Infoveranstaltungen, Material und wird an Streikposten präsent sein. Mehr Informationen findet ihr unter berlinstehtzusammen.de und in den Shownotes. In Leipzig gründet sich ebenfalls das Bündnis Leipzig steht zusammen. Am 30. Januar findet um 18 Uhr ein erstes Treffen im Volkshaus statt. Kommt gern vorbei, wenn ihr Zeit habt. Weitere Infos dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Weiter geht es jetzt mit dem Schwerpunktthema unserer Folge: Genossenschaften in Ostdeutschland und feministische Wirtschaftskritik. Zu Beginn der Folge habt ihr ja bereits gehört, dass Delal dazu promoviert hat. Sie war in den 1990er Jahren und Anfang der 2000er unterwegs und hat über viele frauengeführte Genossenschaften geforscht. Über ihre wissenschaftliche Arbeit und auch ihre langjährige Tätigkeit bei Damigra hat Delal einen unglaublichen Wissensschatz zum Thema Genossenschaften, kooperative Wirtschaftsform, feministische Vision und Wirtschaft in Ostdeutschland. Und an dem hat sie mich teilhaben lassen, als sie mich Mitte Dezember für das Interview bei Radio Blau besucht hat. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Dir gefällt dieser Podcast und unsere Arbeit? Dann unterstütze uns jetzt. Werde Förderin des Konzeptwerks. Deine Dauerspende ermöglicht uns, unabhängig und unbequem zu bleiben. Spende jetzt auf unserer Website unter knoe.org. Den Link findest du in den Shownotes. Vielen Dank.
Ja, guten Morgen und schön, dass du da bist, Delal Atmacha. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen im Radio Blau und dass du aus Halle hergekommen bist. Wie war dein Tag bisher und welche Care-Arbeit hast du vielleicht heute schon gemacht?
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich auch, dass ich hier bin, endlich hier bin, dass wir das immer wieder verschieben mussten. Ja, Care-Arbeit habe ich heute Morgen schon gemacht, indem ich mehrere Mails geschrieben habe an beispielsweise Anwältinnen von Frauen, die ich so ein bisschen noch nebenbei betreue, geflüchtete Frauen. Ja, und dann irgendwie die Küche aufgeräumt für meine Tochter, Frühstück vorbereitet, auf den Tisch gestellt, ihr einen Liebesbrief geschrieben. Sie hat heute ihr Konzert, damit sie ein bisschen gut gelaunt rausgeht. Mhm. Und bin dann gut hier hingekommen, ja.
Ach, schön. Jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, was du auch gemacht hast, auch mit den E-Mails schreiben. Kannst du dich einmal mal vorstellen, in welchen Organisationen arbeitest du derzeit und was sind besonders wichtige Themen, die dir am Herzen liegen?
Ja, also ich arbeite bei DAMIGA, dem Dachverband der migrantischen Organisationen hier in Deutschland. Das ist eine feministische Organisation und es bündelt eigentlich ganz, ganz viele heterogene feministische Frauenorganisationen, Frauenrechtsorganisationen aus sehr unterschiedlichen Herkünften. Also wir haben mit Frauenorganisationen aus Latein, Südamerika bis hin zu Afrika, Nahen Osten, Südosteuropa, Osteuropa. Also sehr, sehr divers, sehr diverse Herkünfte. Und das, was uns tatsächlich verbündet, ist eben hier einerseits entweder selber Migrationsgeschichte zu haben oder eben Nachkommen von migrierten Menschen zu sein hier. Und des Weiteren verbindet uns, dass wir eben eine feministische Perspektive haben in der Gesellschaft und es uns eben um Themen geht wie Gleichstellungspolitik auf der einen Seite, Geschlechtergerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, auf der anderen Seite eben aber auch die ganze Diskurse um Migration, Flucht hier in Deutschland zu gendern, eben mit einer feministischen Perspektive zu betrachten. Und da sind uns so Themen wie natürlich Gewaltschutz beispielsweise, faire Bezahlung beispielsweise, diskriminierungsfreien Zugang zum Arbeitsmarkt, Bildung, Wohnungsmarkt, Kultur, Soziales und so weiter. Also wir verbinden im Grunde sehr große Themen ineinander und haben unendliches eigentlich Potenzial auch und die Möglichkeit, über den eigenen Tellerrand eben hinaus immer zu blicken, weil eben so sehr unterschiedliche Ansätze und Perspektiven sind, die wir eben in diese Organisation vereinen.
Mhm. Ja, danke für die kleine so Einführung, auch was ihr so alles in euch vereint. Ganz kurz zum Verständnis. Also du meinst ja gerade, ihr habt verschiedene so Mitgliedsorganisationen. Das heißt, ihr seid eigentlich eher so ein bisschen wie so eine Plattform. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist tatsächlich ein Verband dann. Also deswegen, das ist auch der einzige migrantisch, antirassistisch arbeitende, sozusagen migrantische, feministische Organisation auf der Bundesebene. Das heißt, unsere Mitfrauenorganisationen sind selber organisierte Vereine oder Verbände beispielsweise. Mhm. Zum Beispiel der Verband der thailändischen Frauenrechtsorganisation ist bei uns Mitglied. Das heißt, sie selber haben in zig Städte bundesweit Frauengruppen, Vereine, die bei ihnen schon unter dem Dach sozusagen sind. Und diese sind wiederum Mitglied bei uns, ne? Mitfrauenorganisationen bei uns. Oder Türkei beispielsweise sind in 12, 13 Städte organisiert, die selber einen Verband haben, das ist ein Arbeiterinnenverband vor allem, die dann wiederum bei uns im Verband ist, weil sie alleine für sich eben nicht genügend Kraft oder die Stimme haben, Themen zum Beispiel zu platzieren, antirassistische Menschenrechtsarbeit zu machen. Das bündeln wir, genauso vietnamesische Frauenrechtsorganisationen oder eben arabischstämmige oder eben koreanische und so weiter. Also das sind sehr viele lateinamerikanische, also italienische, also sehr, sehr viele unterschiedlich diverse Frauenrechtsorganisationen, die eben Mitglied bei uns sind, mit Frauen sind bei uns, mit denen wir gemeinsam, deswegen meine ich sehr unterschiedliche Ansätze, mit denen wir gemeinsam tatsächlich über Themen von Gleichberechtigung, Feminismen, aber eben auch darüber hinaus Zugang zum Arbeitsmarkt, Gewaltprävention, Gewaltschutz und so weiter. Und wir bündeln eben diese unterschiedlichen Interessen und unterschiedliche Ansätze, machen daraus nicht einen Ansatz, sondern deswegen sagte ich, wir lernen eben auch, ne, sehr unterschiedlich untereinander, voneinander, miteinander, um aus diesen unterschiedlichen Ansätzen auch hier die Gesellschaft im Grunde genommen so voranzubringen nach vorne.
Ja, und wir wollen jetzt, bevor es nochmal um auch deine Perspektiven, die durch die Arbeit bei DAMIGA entstehen, auf dein Promotionsprojekt zu sprechen kommen. Du hast nämlich in deinem Promotionsprojekt Kooperativen in der ehemaligen DDR untersucht und viele wurden von Frauen geleitet, hast du mir im Vorfeld erzählt. Kannst du einmal erzählen, was hast du damals herausgefunden und welche Geschichten sind dir begegnet?
Ja, eigentlich viele. Also ich bin vom Hause aus Kooperationsökonomin. Das ist ein Studium gewesen, die nur an der Universität Marburg angeboten wurde. ab Ende der 60er Jahre bis noch vor 10 Jahren. Und das war ein eigenständiges Studium neben Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre an der Philipps-Universität in Marburg. Und ich habe das tatsächlich dort leidenschaftlich studiert. In meinem ersten Leben habe ich dort Jura studiert. Und das erfüllte mich nicht wirklich. Ja, es befriedigte mich nicht. Und da habe ich ihn auf der Suche dann eben dieses Studium entdeckt. Und ich bin sehr froh, dass ich das tatsächlich auch entdeckt habe, weil sich das nicht nur auf so eine Mikroebene sich auseinandersetzt, wie Betriebe konstruiert werden, sondern Kooperation auf dem Markt praktisch als eine Alternative zum tatsächlich Konkurrenz darzustellen, als Koordinierungsmechanismus eben auf dem Markt. Ne, so. Und das heißt, Märkte können existieren und Wettbewerb kann auch existieren, auch das ist nicht schädlich. Aber wie agieren wir im Wettbewerb? Das ist sozusagen das Kernthema eben von diesem Kooperationsökonomik. Und was braucht es eben an Voraussetzungen, um gut zu funktionieren, aber auch ökonomischen Kontext tatsächlich wettbewerbsfähig zu sein? Und Kooperation setzt eben bestimmte Sachen voraus. Und eine der wichtigsten Voraussetzungen von dieser Kooperation ist Vertrauen. Mhm. Wir können Vertrauensvorschuss haben, sowohl auf der individuellen Ebene als auch im betrieblichen oder im Markt, ne, wenn wir als Unternehmen unterwegs sind. Einen Vertrauensvorschuss können wir haben, aber dieses Vertrauen richtig aufzubauen, braucht Zeit. Und Vertrauen kann aber auch relativ schnell wieder zusammengebrochen werden oder bricht zusammen. Das Gegenpart ist Misstrauen. Ja? Mhm. Wenn eben tatsächlich Dinge nicht so laufen, wie man sich gemeinsam vornimmt. Was total wichtig ist bei dieser Kooperation, ist, dass tatsächlich eben auch im Wettbewerb, auch weltweiten Wettbewerb, dass beispielsweise erfolgreichsten Unternehmen auch weltweit jene sind, die tatsächlich so einen kooperativen Ansatz haben. Hm. Also zum Beispiel überseechinesische Netzwerke sind weltweit sehr, sehr stabil, fallen auch nicht irgendwie sehr auf und sind nicht nur stabil, sind sehr erfolgreich eben auch. Warum? Weil sie eben diesen Kooperationsprinzip als Kernthema haben. In dem Moment, in dem wir kooperieren, gemeinsam unterschiedliche Unternehmen beispielsweise hier zusammenkommen oder unterschiedliche Individuen zusammenkommen und sagen, ich möchte mit Eigentum haben, ich möchte Mitunternehmerin sein, aber nicht Alleinunternehmerin. Ich möchte, dass das, was wir erwirtschaften, dass es uns gemeinsam gehört, dass ich einen Teil des Verantwortung übernehme und einen Teil des Risikos, aber nicht das Gesamte. Und das, was auch erwirtschaftet wird, nicht nur mir gehört, sondern eben ein Uns gehört. Und dieses ein Uns ist genau dieser Kern, das ist in der Entstehungsgeschichte ganz spannend gewesen, weil das im 20. Jahrhundert mit der aufkommenden Industrialisierung war das tatsächlich ein Alternativmodell. Also einer der größten Fragen zu dieser Zeit war ja, wie können wir die soziale Frage lösen mit dem aufkommenden sozusagen Kapitalismus und Industrialisierung. Und die Lösung der sozialen Frage war ganz viel mit ganz großen gesellschaftlichen Entwürfen verbunden. Und einer dieser gesellschaftlichen Entwürfe war eben dieser genossenschaftliche Weg, würde man sagen, in Deutschland. Dieser kooperative Weg tatsächlich neben Laissez-faire-Kapitalismus auf der einen Seite und Staatssozialismus auf der anderen Seite. Also der kommunistische Bewegung, die dann aufkam und dann durch Revolution müsste man das alles umwerfen und dann tatsächlich sozusagen das Eigentum eigentlich Volks, aber letztendlich Volk, nicht Volk, wirklich Staatseigentum ist. Und das haben wir ja auch mit reell existierenden sozialistischen Ländern ja gesehen, auch zu DDR-Zeiten. Und diese Betriebe und diese Bewegung war unglaublich stark. Also Anfänge ganz stark waren sie in beispielsweise Wohnungsgenossenschaftsbewegung oder noch früher Konsumgenossenschaftsbewegung. Ja, also mit steigenden Preisen, Menschen konnten sich das gar nicht mehr leisten. Und Rochdale ist zum Beispiel so ein großer Begriff hier, was, wenn man über Konsumgenossenschaften denkt. In Rochdale in England entstanden die ersten Genossenschaften dazu. Vor allem ArbeiterInnen könnten sich nicht mehr Lebensmittel leisten. Sie kamen dann zusammen und gründeten Assoziationen, Kooperationen, indem sie beispielsweise den Zwischenhändler ausschalten wollten, indem eben Lebensmittel gekauft wird direkt von dieser Kooperative. Und zu diesen Lebensmitteln gehörten beispielsweise so etwas wie Seife einfach. Mhm. Also konnten sich nicht leisten. Oder Mehl. Gute Wohnungen, bezahlbare Wohnungen, saubere Wohnungen. War das eine, hygienische Wohnungen. Und das andere waren Konsumgenossenschaften, das Lebensmittel. Dann gab es aber auch zum Beispiel Produktivgenossenschaften, beziehungsweise in Deutschland reden wir über Vollproduktivgenossenschaften. Mhm. Und das waren solche Betriebe, wie wollen wir arbeiten? Ja? Und wem soll das gehören, sozusagen, das Eigentum gehören?
Kannst du einmal Produktivgenossenschaften nochmal so definieren? Weil ich mich gerade frage, wenn du jetzt das so abgrenzt, auch von zum Beispiel Waren des alltäglichen Bedarfs wie Lebensmittel und Seife, was haben die dann produziert? Und auch zeitlich nochmal verorten, wann war das?
Um 1820, 30, 40.
Okay, so früh.
So muss man das irgendwie sich vorstellen, auch mit der sozusagen Industrialisierung und mit der Liberalisierung natürlich auch, politische Werte, sind ja unglaublich viele Menschen, die sonst zuvor Leibeigentümer waren auf dem Land, dann in die Städte mit diesen ganzen Bau dann von großen Fabriken. Es hatte natürlich aber auch zuvor, muss man historisch denken, neu errungene Freiheiten, dann bin ich nicht mehr Leibeigner von irgendwelchen Feudalherren, sondern ich kann dann mit meiner ganzen Familie in die Stadt gehen. Aber wo wohne ich da in der Stadt? Wie waren die Wohnverhältnisse? Wie waren die Lebensverhältnisse sozusagen der Menschen in diesen großen Städten? Ja. Wie waren mit Kanalisation? Wie waren untergebracht? Ne? Also deswegen wohnen, Lebensmittel, konnten sich ganz viel eben nicht leisten, auch ganz schlimm. Zugang zu Gesundheit gar nicht, Zugang zu Bildung gab es überhaupt nicht, Zugang zu Arbeitsmarkt, das war das Einzige, wo sie dann nicht mehr als Leibeigene im ländlichen Region arbeiteten, sondern in diesen Riesenfabriken arbeiteten. Auch Kinder bis zu 14 Stunden am Tag, sie aber überhaupt, also wenig verdienten und mit dem, was sie verdienten, nicht wirklich lebenswürdig leben konnten. So entstanden aus diesen Situationen Kontext, ne, so wie wollen wir in einem Gesellschaft leben. Ne? Das die Idee ist, Gesellschaftsmodelle zu entwickeln, wie wollen wir leben. Produktivgenossenschaft heißt hier Vollproduktivgenossenschaft, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter, egal was sie produzieren, es können landwirtschaftliche Produkte sein, das können aber auch Hightech-Produkte sein oder Dienstleistungen sein oder Friseurhandwerk beispielsweise sein, Bauhandwerk sein. Die Unternehmen gehören den Arbeiterinnen und Arbeitern. So, und die Arbeiterinnen und Arbeiter wählen aus ihrer Mitte selber sozusagen die Leitung. Und jede Arbeiter und jede Arbeiterin ist Miteigentümerin des Betriebes. Ne? Ja. Und das sind Produktivgenossenschaften. Und Vollproduktivgenossenschaften gingen einen Schritt sogar weiter. Die Idee war tatsächlich, also zum Beispiel das, was wir heute als Kibbutze kennen aus Israel. Ne? Das sind hier entstanden aus dieser Zeit.
Ah.
Das sind Vollproduktivgenossenschaften, in denen Menschen dann sagen, okay, wir arbeiten nicht nur, sondern wir leben auch gemeinschaftlich. Also große Lebensgemeinschaften, Dörfer, Städte, in denen wir eben genossenschaftlich leben. Und das ist nicht nur produzieren, sondern zum Beispiel wir arbeiten, die Fabriken gehören uns, wir gründen Kooperativgenossenschaften, Konsumgenossenschaften, die dann Lebensmittel zum Beispiel günstig herschaffen, nicht nur günstig, sondern ohne Zwischenmargen, direkt bei Hersteller. Die Hersteller gründen Genossenschaften, indem sie nicht sozusagen wie zum Beispiel so große Unternehmen wie heute Aldi oder große Ketten Preise diktiert kriegen, sondern sie, die Produzenten selber, tun sich zusammen, agieren kooperativ. Und Wohnungswirtschaft, also eine kooperative Wirtschaft und Gesellschaftsmodell. Teil dieser Betriebe entstand schon damals, auch in Deutschland. Einer der ersten Bewegungen war in Eilenburg hier in Sachsen. Zum Beispiel der Konsumgenossenschaft hier in Leipzig. Deren Vorfahren sind eben genau das. Deswegen freue ich mich total, wenn ihr die seht, dass auch nach der Wende sich das tatsächlich nach erhalten hat. Aber es ist nicht in DDR entstanden, zu DDR-Zeiten, sondern es gab schon davor. Ne? Die Konsumgenossenschaften waren zum Beispiel so groß, wirklich im 20. Jahrhundert in Deutschland. Die waren stärker als die klassische Arbeiterbewegung hier in Deutschland. Und die waren und dann über 5 Millionen Mitglieder tatsächlich, als die Nazis an die Macht kamen. Und als die Nazis an die Macht kamen, waren sie die Ersten zum Beispiel, die kaputt gemacht wurden. Ne? Anders als andere Betriebe auch hier. Ne? Weil sie, und sie haben ganz viele Dinge gegründet. Also es ist nicht nur für Konsum, sondern sie haben zum Beispiel Schulen gegründet, damit tatsächlich ihre Kinder zu gute Schulen gehen können. Sie haben Bibliotheken gegründet. Sie haben, ne, das ist dann Teil eben eines kooperatives Gesellschaft- und Wirtschaftssystems. Ne?
Ja. Das sind auch, als hätten Menschen damals so alle Infrastrukturen, die sie brauchen zum Leben, versucht dann selber aufzubauen.
Genau,
ne?
Kooperativ aufzubauen und dass sie eben mitbestimmen können. Das ist das Interessante und das super demokratische Modell da drin eben auch. Ne? Mitbestimmen können und weiterbringen können. Und die Betriebe, die ich dann mir angeschaut habe, und es interessant ist, dass sowohl Konsumgenossenschaften als auch Wohnungsgenossenschaften und in der Wissenschaft reden wir von Fördergenossenschaften, noch mal landwirtschaftlichen und so weiter. Die waren alle völlig in Ordnung, die hat man nicht angegriffen oder so, also auch das kapitalistische System, aber auch das sozialistische System hat sie nicht angegriffen. Angegriffen wurden aber in der Tat die Produktivgenossenschaften, also die Fabriken, die Unternehmen, die den Arbeiterinnen selber gehören sollten. Das war total interessant, weil das auch das Kern sozusagen Element im Kapitalismus, als auch interessanterweise im Sozialismus. Ne? So, wem gehört das Eigentum sozusagen, der Ort, wo es produziert wird? Mhm. Und man hat dann schon relativ früh bei Produktivgenossenschaften beispielsweise unsinnigen sozusagen Untersuchungen gemacht und gesagt, die sind gar nicht überlebensfähig. Mhm. Es gibt einen Konstruktionsfehler in diesen Produktivgenossenschaften, die können gar nicht überlebensfähig sein.
Kurze Frage, meinst du gerade auch in den 90er Jahren?
Im 20. Jahrhundert hat man das gesagt in der Wissenschaft und auch Politik. Und die wurden auch bekämpft, also sowohl interessanterweise natürlich von großen Unternehmen, als auch interessanterweise von so Ideologen wie Rosa Luxemburg oder auch Karl Marx und Lenin. Warum? Weil sie natürlich, wenn sie zu dieser Zeit schon die Arbeiter sehen würden, oh, es geht eigentlich auch so. Also ich kann tatsächlich diese Fabrik, in der ich arbeite oder das Unternehmen und so weiter, ich kann selber zusammenkommen und Miteigentümer dieses Unternehmens werden. Dann könnte, das war die Idee von damals, dann könnte ja sie die Revolution verlangsamen.
Ah ja. Okay, so kleine Bremsen. Das ist ja dann so. Genau. Ich verstehe den Denkansatz dahinter, aber ja, interessant, dass dann diese Inseln gar nicht so als vielleicht mit dem Potenzial, was sie haben.
Und dann hat man gesagt, das sind ja falsch sozusagen, das ist falsches Leben. Also es gibt kein richtiges Leben. Im Falschen, dazu gehörten diese kooperative Genossenschaften. Mhm. Und man hat die ganz stark bekämpft, interessanterweise. Also auch im Sozialismus. Und diese Idee ging dann weiter. Also Nazis haben sie dann ganz heftig bekämpft. Und zu DDR-Zeiten gab es gerade sie vor allem im Handwerksbereich. Zu DDR-Zeiten haben sie gleich nach dem Zweiten Weltkrieg sehr schnell tatsächlich sich zu Kooperativen zusammengetan. Ich rede jetzt nicht von landwirtschaftlichen Kooperativen, nicht LPG, sondern PGH hießen sie dann, Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Und diese PGHs im Handwerksbereich, man brauchte ja Handwerksleistungen. Gleich unmittelbar nach 1949 gab es natürlich so vieles aufzubauen und die kleinen Handwerksbetriebe hat man natürlich nicht verboten. Aber auch da drin waren Handwerksbetriebe, die sich zusammentaten und in Genossenschaften organisiert waren, hatten mehr Vorteile. Also der eine hatte eine Karre, der andere hatte vielleicht andere Handwerk. Wenn sie sich zusammengetan haben, so 3, 4 oder 5 zum Beispiel, Kleinunternehmen, Einzelunternehmen, dann waren sie größer. Dann konnten sie auch größere Aufträge nehmen. Dann konnten sie auch bei der Beschaffung zum Beispiel besser beschaffen, konnten besser einteilen. Also es waren nicht mal so viele. Es machte vielleicht so unter 10% aus, müsste ich noch mal gucken in den Zahlen. Und die waren aber trotzdem sehr erfolgreich. Und auch da waren sie interessanterweise Inseln des Kapitalismus. Im Sozialismus waren sie Inseln des Kapitalismus und im Kapitalismus sind sie Inseln des Sozialismus. Ah. Ja, das ist total interessant, auch der Widerspruch immer. Ne? So. Mhm. Und die meisten Betriebe, die ich dann untersuchen konnte nach der Wende, zu der Wendezeit hat man gesagt, alles ist schlecht, angefangen natürlich volkseigenen Betriebe bis über alles andere, was im Sozialismus war, ist schlecht. Dazu gehören natürlich auch die Produktivgenossenschaften. Mhm. Es gab sogar Direktiven, die ich dann während meiner Arbeit wirklich ausfindig machen konnte, politische Direktiven. PGHs auf jeden Fall privatisieren. Also die gibt es gar nicht, soll mal gar nicht. Ne? So. Und die waren schon so erfolgreich zu DDR-Zeiten, dass man in den 70er Jahren einen Großteil von ihnen enteignet hat. Weil sie im Sozialismus auch so erfolgreich waren, das wollte man auch nicht.
Okay, krass.
Total krass. Ja. Und dann nach der Wende war die Direktive, alles platt machen, alles ist nicht wirklich so gut. Und dann hat man versucht, wirklich auch hier einzugreifen, dass die privatisiert werden. Und natürlich war für so viele Menschen diese Zeit so, ja, alles ist ja verloren im Grunde genommen. Also alles, was sie kennen, was du kennst, was gut ist an beruflichen, an wirtschaftlichen, an sozialen, an sonstigen Regeln, sind ja von heute auf morgen, zählen sie gar nicht. Ja. Ne, so stehst da irgendwie. Und natürlich waren es auch für diese Betriebe ganz schwierig. Der größte Teil wurde ja, auch volkseigene Betriebe ja, über den Treuhandanstalt privatisiert, zum 2., 3., 4. Mal privatisiert und verschleucht einfach. Und ein Teil von ihnen, diese Betriebe, war ganz spannend, dass sie sich irgendwie in diesen unsicheren Zeiten dann zusammenhielten, weil sie haben ja schon, sind geübt. Mhm. Ja, sie haben ja schon mal zusammengehalten und schon mal sehr gute Sachen irgendwie hingekriegt. Also auch so diese Wendezeit, so diese Transformationszeit, zusammenhalten ist sozusagen ganz wichtig. Und sie haben einen Großteil von ihnen, die sich dann tatsächlich bei der Umwandlung entschieden haben, sie bleiben als Genossenschaften wirklich, weil andere Teile haben, sie wurden sie wirklich übers Ohr gehauen, ganz viele vermeintliche Berater aus dem Westen, die sie dann völlig gegen die Wand gelaufen haben, gesagt, so etwas gibt es bei uns gar nicht, Genossenschaften gibt es nicht und so, was total Unsinn war. Es gibt natürlich auch im Westen Genossenschaften. Und diejenigen, die sich dann entschieden haben, als Genossenschaften weiter zu existieren, auch die Rechtsform anzunehmen und sich gar nicht irgendwie so 10-mal sozusagen nochmal privatisieren, mhm, haben dann tatsächlich überlebt, und zwar nicht nur überlebt, sondern sehr gut überlebt. Also in diesen sehr turbulenten Zeiten, was alles kaputt ging durch die Gegenwind, haben sie überlebt. Und ein Großteil von diesen waren tatsächlich Frauenkooperativen, die ich mir angeguckt habe. Viele von diesen Frauenkooperativen waren zum Beispiel in den Friseurhandwerk, mhm, angesiedelt, ne? Und Friseurhandwerk, weil es bietet sich auch natürlich an. Und es war, also es gab natürlich auch nach der Wende große Ketten wie Clear und was weiß ich, wie sie hießen. Und die haben aber trotzdem gesagt, auch auf der wirklich auf ländlichen, kleineren Städten und so weiter. Auch hier in Sachsen habe ich eine ganze Menge mir auch angeguckt. Auch im Baubereich zum Beispiel ganz große Kooperativen, wo auch Frauen leitende Funktionen hatten, mhm, und tatsächlich auch zusammengehalten haben, wo sie gesagt haben, wir entscheiden uns eben für diesen kooperativen Weg, weil das hat uns auch in der Vergangenheit ganz viel sozusagen Zusammenhalt gegeben und Sicherheit gegeben. Und ja gut, dann werden wir alle gemeinsam unseren Gürtel eng schnallen, aber wir lassen doch nicht unsere Kolleginnen auf die Straße. Mhm. Ja, so. Dann machen wir eben gemeinsam weiter. Und tatsächlich waren eben die Betriebe, die ich mir angeguckt habe, aber auch statistisch ganz viel, ne, qualitative und quantitative, hatte ich mir sozusagen die Unternehmen mir angeguckt, waren wirklich ziemlich erfolgreich. Und zwar nicht nur natürlich in dem Friseurhandwerk, sondern in vielen anderen Handwerksbereichen ja eben auch.
Also ich bin ganz begeistert, weil ich das Gefühl habe, deine Erzählung stellt einfach dieser dominanzgesellschaftlichen Erzählung von in den 90er Jahren ging es mit der Wirtschaft im Osten bergab. Nichts hat Bestand gehabt, der setzt es total was entgegen. Und ich finde das irgendwie total schön zu hören und habe das Gefühl, eigentlich wäre es so toll und wichtig, wenn irgendwie das mehr Leute wüssten.
Deswegen sage ich freue mich auch total, gerade den Konsum hier, Konsum Leipzig, der sich auch in Halle und in anderen Städten verbreitet. Das sind so auch andere Marken, also nicht nur Rotkäppchen hat überlebt und gut, sondern auch genau diese kooperative Modelle. Ja, diese kooperative Modelle, die sehr gut überlebt haben, weil da eben diesen auch wirklich ein sozialer Ansatz mit drin ist. Also wenn ich zum Beispiel mit den Frauen geredet habe, die auch so in diesen stürmischen, unsicheren Zeiten das gemacht haben. Es war so für mich selber auch, als nicht nur als Wissenschaftlerin, die in diesem Bereich unterwegs ist, sondern auch als eine migrantisierte Person, die gelesen wurde, auch immer so, die im Westen wirklich aufgewachsen ist, in Berlin aufgewachsen ist, in einem Arbeitermilieu aufgewachsen ist, Hilfsarbeiterkind ist, die vieles durchgemacht hat. Auch Diskriminierung konnte ich, das gab es auf einmal so einen Schulterschluss, so einen, egal wo ich war, und ich war wirklich in Großstädten wie in Kleinstädten. Ich habe 3 Jahre wirklich empirisch war ich unterwegs, in den gesamten ostdeutschen Raum unterwegs. Und überall, wo ich wirklich ankam, wo sie mich abholten, zum Beispiel Sonneberg, erinnere ich mich noch, ich bin da hingegangen, kam damals aus Marburg, um ein paar Interviews zu führen und mir die Betriebe anzugucken, Unterlagen von den Betrieben mir anzugucken, zu analysieren und so weiter. Und es waren so spannende Einblicke. Ich habe wirklich immer noch, und das muss ich gucken, dass ich das, diese Interviews habe ich alle immer noch sozusagen. Mhm. Ich habe transkribiert die ganzen Interviews damals, wirklich 1500 Seiten. Das könnte für sehr viele Wissenschaftler in anderen Bereichen sicherlich heute sehr gut sein. Aber so dieses, was ich meine, ist so dieses Menschliche, ne? Also ich wurde abgeholt und ich war vielleicht für 3 Tage eigentlich, hatte ich geplant, mein Aufenthalt dort. Aus den 3 Tagen wurden wirklich 6 Tage. Mhm. Und ich blieb weiter da. Und ich erfuhr eine Gastfreundschaft da, ein Willkommen und als ein da sitzen, das eben wie dieser Kaffee eben hier, ne? den sie hatten, mit mir zu teilen. Und das rührte mich sehr. Und das war so tolle Geschichten, eben auch so dieses, wie stolz diese Menschen waren in diesen engen Zeiten, was sie alles miteinander geteilt haben. Und sie waren auch glücklich. Ja? Wenn wir diesen politischen Unfreiheit sozusagen da rausnehmen würden, ne, war das ein ganz normales und ein gutes Leben für viele. Mhm. Ein gutes Leben für viele. Und es war nicht immer ständig ein heftiges sozusagen Widerstand. Auch das, auch in den Milieus, wenn über Kunst, Kultur und andere Dinge geredet wurde. Ja, es war ein furchtbares, unfreies System, politisch unfreies System. Ganz viele, die politisch aktiv waren, wurden festgehalten, kamen eben tatsächlich, weil sie dem nicht so stimmten, wissen wir, wo sie überall hinkamen, dass sie jahrzehntelang tatsächlich ihre Freiheit entzogen wurden, in Knästen kamen. Viele ja. einfach auch Menschen, wenn sie geglaubt haben und so weiter. Also Andersdenkende wurden eben dort nicht akzeptiert. Gar kein Thema. Trotzdem gab es auch darunter, nicht trotzdem, sondern das gab es, aber es gab auch was anderes noch.
Ja,
ja, es gab auch was anderes noch. Und dieses was anderes hatte ich das Gefühl, dass es nach der Wende für Tausende und für Millionen von Menschen gar nicht als etwas Wichtiges gesehen wurde. Dass sie auch Dinge erfunden hatten, dass sie Themen nach vorne gebracht hatten, dass es ein sozialer Zusammenhalt eben auch gab, dass es auch beruflich und als, ne, auch mhm. wirtschaftlich natürlich viele Dinge hatten. Das, als Gesellschaft wurde das gar nicht gesehen. Und auf individueller Ebene war das wirklich so dieses Gefühl, egal was du mitbringst, egal was du hast, zählst gar nicht.
Ja.
Ne, zählt gar nicht, schmeiß weg. Und am allermeisten, muss ich sagen, weil ich eben neben meinen wissenschaftlichen Perspektiven politisch denkender und agierender Mensch bin, natürlich so die Überheblichkeit teilweise auch wirklich von Westen, angefangen von feministischen Bewegungen über allen. Ne? Also mhm. auch das so, was Frauen hier zum Beispiel an Rechte hatten, Errungen hatten, wie selbstverständlich es war, dass Frauen am Arbeitsmarkt waren, wie selbstverständlich das war, dass sie sowohl Mutter sein konnten als auch erfolgreiche Frau. Das alles wurde gar nicht. Ne? Ich erfahre immer von Freunden von mir, und ich lebe seit langem im Osten, so, und sagt, wenn wir witzeln, dann sagen ja, ja. Und dann erinnerst du, da kam doch noch die Gruppe von westlich Feministen, die dann meinten, sie müssen uns jetzt über Feminismus aufklären da, und sangen dann da mit ihren Dings so. Und wie lustig war das denn? Wir haben uns einfach gekichert und gesagt so, was ist denn das für eine Überheblichkeit? Mhm. Was ist das für eine Überheblichkeit? So dieses, nicht, ich komme hin und ich beobachte, ich gucke, was lerne ich? Was kann ich von dir lernen?
Ja.
Was kannst du mir geben? Sondern komm dahin und sag dir was, wie es ja. lang geht. Also sehr schade. Und jetzt erst merken wir, wie viel wir auch da zur Wendezeit kaputt gemacht haben. Auch an gute Ansätze, sehr gute Ansätze, die wir auch da hatten.
Ja, ich habe mich gerade auch gefragt, weil du jetzt einmal auch von so Gastfreundschaft und Solidarität auch vielleicht erfahren hast, als du da warst. Ich habe mich gefragt, weißt du, ob damals die Kooperativen in den 90er Jahren, ob es irgendwie da zwischen ehemaligen VertragsarbeiterInnen, die ja auch vor viel Unsicherheit standen, also so Wohnheime haben geschlossen, oft haben die auch ihre Arbeitsplätze verloren und es war total unklar, können wir in Deutschland bleiben oder nicht. Gab es da auch so Solidaritäten innerhalb dieser Kooperativen?
Leider nicht. Also das habe ich gar nicht erfahren. Das muss man sagen, das ist doch mal ein ganz bitteres Kapitel. Also die Vertragsarbeiter und Arbeiterinnen, das war völlig anders sozusagen geplant. Die wurden natürlich ja. irgendwie zu DDR-Zeiten auch geholt. Einerseits, weil sie auch da Arbeitskräfte brauchten, das stimmt. Auf der anderen Seite eben war ja auch so ein bisschen so ein ideologisches Überprojekt bzw. Idee, ja, dass man aus den sozialistischen Brüderländern, ja, Leute bringt und sie so sozialistisch erzieht und natürlich so ein bisschen Entwicklungspolitik mitgibt mhm. und dann wieder zurückschickt. Also da war überhaupt nicht die Idee, das sind Menschen, die hier hinkommen und die hier arbeiten und hier bleiben, sondern es war so aus einer, auch das war teilweise überheblich hier, man bringt sie, man gibt ihnen sozusagen technische, aber auch politische und andere Dinge, entwickelt sie und schickt sie dann zurück. Egal, ob sie aus Vietnam, aus Angola, aus Mosambik, aus Kuba und so weiter kamen. Das war schon sehr eng sozusagen aus dieser Schulterschluss sozialistische Brüderschaft sozusagen mhm. entstanden. Und diese Menschen hatten ganz wenig Rechte hier natürlich.
Ja.
Ne? Also und darüber hinaus war die Unterbringung zum Beispiel eben diese Menschen. Auch in Wohnheimen, die nicht wirklich in der Stadtgesellschaft waren, sondern eher außerhalb, eher abgesortet, dass sie nicht wirklich Kontakt hatten. Weil ganz viele Frauen zum Beispiel, sie durften keine Beziehung mit Menschen hier in der Gesellschaft haben. auch keine Liebesbeziehung. Ja. Auch untereinander nicht. Frauen durften zum Beispiel nicht schwanger werden. Wenn Frauen schwanger waren, wurden sie zurückgeschickt.
Ja.
Ja, so. Also das ist schon sehr, sehr hart, ne? Sehr Eingriff in die individuelle Freiheit, in dein Menschsein. Das war nicht wirklich in diesem Sinne, die Freiheit des Individuums steht im Mittelpunkt. Das war das eben auch nicht. Und zu der Wendezeit und oder ein Großteil zum Beispiel von erarbeiteten Löhnen von diesen Arbeiter und Arbeiterinnen wurden behalten von der Stadt selber und wurden nicht ausgezahlt. Und die sollten, wenn sie zurückgehen, dann dem Staat gegeben werden. Das meine ich mit diesem auch Entwicklungspolitik, ne? So, ja. Also Entwicklungshilfe gedacht. Und dann sollen sie da, das bleibt ja bei ganz vielen bis heute noch aus. Und nach der Wende spielten natürlich wir auch, ne, heute, spielten diese Menschen überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, den größten Teil schickte man zurück, weil man wollte ja sozusagen ein vereinigtes Deutschland haben. Mhm. Ja? Und Deutschland, da ging es gar nicht um die Gastarbeiter bzw. um die Vertragsarbeiter, ne, sondern wichtig war, und es war ihnen sozusagen Aussicht gestellt, dass sie hier nur bleiben können, wenn sie Transferleistungen nicht beziehen vom Staat. Das ist unglaublich, ja. Jahrelang da arbeiten, aber du darfst keine Transferleistung von. Und deswegen führt es eben dazu, ne, Aufenthalt kriegst du nur hier, wenn du vom Staat kein Geld kriegst. Das heißt, dass ganz, ganz viele Menschen dazu im Grunde genommen gedrängt wurden, sich selbstständig zu machen. Mhm. Deswegen so unglaublich viele kleine Imbisse, die sich damals gründeten irgendwie. Und wirklich 7 Tage, 12, 13 Stunden am Tag arbeiten, um überhaupt einen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, um die das, der Kinder, damit sie überhaupt hier bleiben dürfen und Aufenthalt kriegen dürfen. Und ein anderer Teil wurden einfach zurückgeschickt. Die Verträge wurden aufgelöst, es, DDR gab es ja nicht mehr. Also auch keine Verbundenheit sozusagen als Nachfolgestaat an diese Verträge. Und ein Großteil von ihnen wurde tatsächlich auch zurückgeschickt in den Herkunftsländer, und zwar ohne Abfindungen, ohne Rechte und so weiter. In diesen Kooperativen selber, das, wie gesagt, das ist in, ich habe keine Untersuchungen über landwirtschaftliche Kooperativen gemacht, inwieweit sie tatsächlich da integriert waren. Aber in diesen Handwerkskooperativen waren kaum welche drin, also gar nicht. Ne? Und das hatte aber, weil der Staat regulierte ja das. Ne? Der die wurden geholt und die durften nur in bestimmten volkseigenen Betrieben arbeiten, nicht in den Kooperativen. Die Kooperativen waren eher freie. Also die waren ja nicht vom Staat dominiert, bestimmt. Der Staat hatte rechtliche Rahmen gestellt, aber er durfte nicht reinreden, ne? Wenn sie einstellen und wenn sie nicht einstellen. Und jemand, den sie zum Beispiel aus Vietnam hier hingeholt haben, der durfte nicht in den Kooperativen arbeiten. Also es gab gar nicht.
Okay, ja. Das erklärt, finde ich, voll, warum auch in deinen Untersuchungen du dann wenig Perspektiven auch von ehemaligen Vertragsarbeitern irgendwie so Teil davon waren, diesen PGHs. Ja, du hast auch schon angesprochen, dass du das Gefühl hast, in diesen Krisenzeiten hat vor allem so dieses Zusammenstehen und solidarisch sein Menschen auch durch die Zeit begleitet. Ich habe mich gefragt, was können wir von diesen Kooperativen lernen, die du untersucht hast, wenn wir heute auf die Transformation der Wirtschaft schauen? Also der Hintergrund ist ja schon auch zumindest so dominanzgesellschaftlich, wenn wir von einer ökonomischen Krise gesprochen, in der wir gerade stecken. Die größte strukturelle Krise seit, ich glaube, Ende des Zweiten Weltkriegs mit Automobilindustrie in der Krise, und viele Menschen können mit der Inflation ja auch einfach sich viel weniger leisten. Wohnungspreise gehen in die Höhe. Also ich glaube, das ist ja irgendwie so ein ganzes Krisenfeld, was sich gerade auftut. Und ich frage mich, können wir was von diesen Kooperativen lernen für die nächsten Jahre, indem wir versuchen, durch die Zeit zu kommen und zu überleben?
Ja, unbedingt. Ich glaube schon, das waren immer interessanterweise die Zeit von solchen Krisen, ökonomischen, politischen und auch anderen Krisen, waren immer sozusagen Zeiten auch für sich tatsächlich eben gemeinschaftlich kooperativen Wege. Also zusammenzuschließen, kooperative Wege zu finden. Zum Beispiel waren die Finanzkrisen vor 30 Jahren, vor 40 Jahren teilweise eben auch, wenn man zum Beispiel an Argentinien denkt, ne, da war das ganze gesamte Wirtschaftssystem fast zusammengebrochen, Finanzsystem zusammengebrochen. In diesen unglaublichen Krisen, hohen Inflationsraten und so weiter, waren kooperative Zusammenschlüsse aus dem Alltag, von vor allem Frauen auch interessanterweise, ne, haben den Weg aus der Krise wieder rausgefunden. Und in den Finanzkrise, die wir vor ungefähr 20 Jahren wieder erlebten, auch oder 15 Jahren nochmal einen größeren, auch da waren zum Beispiel die kooperative Banken, Genossenschaftsbanken, weltweit diejenigen, die auch nicht mal mit einem Nasenbluten davon kamen. Also das heißt, was in diesem Modell so spannend ist, ist, dass nicht das Kapital im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch. Ja, der Mensch steht im Mittelpunkt. Kapital hat eine dienende Funktion. Mhm. Ja, so. Und weil das auch sozusagen demokratisch konstruiert ist, das Modell, egal ob wir als zum Beispiel im Finanzsektor, gibt es natürlich auch kooperative Banken, ne, Genossenschaftsbanken, und nicht nur GLS-Bank, die ja relativ neu ist, aber die ist super, die auch zum Beispiel soziale Nachhaltigkeit und andere, sondern es gibt, die Volksbanken sind zum Beispiel klassische Genossenschaftsbanken.
Ja.
Ne, so.
Ah ja, ja.
Genau.
EG.
EG, eingetragene Genossenschaft, genau. Alles, was hinten ein EG hat, ein kleines E, großes G, ist eingetragene Genossenschaft. Aber auch nicht nur als eingetragene Genossenschaften gibt es eben auch Modelle, in denen sie GmbH oder andere Rechtsformen, Mantel nehmen, würde ich eher abraten, ja, weil das Recht das genau nicht schützt. Genossenschaftsrecht schützt auch genau diese Form. Und dieses Modell ist ganz interessant. Und auch hier in Zeiten von Krisen, nach wie vor bin ich da überzeugt, dass das wirklich eine bessere Alternative ist. Ne? Also diese kooperatives Arbeiten und Lebenmodelle. Ne? Dass jede von uns allein einfach sicherlich spannende Sachen entwickeln kann, aber wenn wir die Köpfe zusammenstecken, dass das also viel mehr Möglichkeiten bringt. Mhm. Allein das Zusammenkommen, dass durch das Diskutieren viel mehr neue Ideen entstehen können. Das ist kein additives Modell. Mhm. Und gerade in Europa und auch in Deutschland, auch mit diesem demografischen Wandel, politische Krisen, ökonomische Krisen, immer älter werdende Bevölkerung. Du kannst dein ganzes Leben lang arbeiten und wenn du nicht mehr arbeitest, bist du komplett isoliert, gerade in Großstädten. Du lebst und stirbst allein. Mhm. Ja, also es ist, wenn ich dann gucke in der Straße, wo ich wohne, wie viele ältere Menschen da gibt und wie vereinsamt einfach jeder von denen ist, ist katastrophal. Gar keine soziale Interaktion mehr mit gemeinsam. Und das sind genau eben Modelle, in Wohn- und Arbeitsmodelle beispielsweise, in kooperativer Art. Ja, wo dann, wenn der Mensch nicht mehr sozusagen für den Markt, für dem Kapital interessant ist, dann der abgeschrieben wird, sondern als Mensch, als Wert doch da ist, ne, mit dem, wie ich interagieren kann, lernen kann, trotzdem Teil der Gesellschaft sein kann. Und das können wir nur, wenn wir in diesem System auch in Alternativen denken und auch das tatsächlich entwickeln.
Ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe das Gefühl, auch gerade mit so Blick auf die aktuell, also auch so autoritäreren Tendenzen und auch Regierungen, die ja mehr und mehr irgendwie an die Macht kommen, dass ich schon das Gefühl habe, auch so, es braucht auch verdammt viel Zeit und Energie, um so Kooperativen aufzubauen. Also ich bin ganz gespannt. Mhm. Also weil du jetzt gerade, finde ich, so optimistisches Bild auch malst. Aber ich dachte gerade nochmal, so ein kleiner Zweifel kam bei mir auf von, also wenn ich gerade mir mein Umfeld angucke, habe ich das Gefühl, viele Menschen haben eigentlich kaum Energiekapazitäten, auch sich auf so langwierige Prozesse einzulassen.
Ja, ich glaube, also ich möchte jetzt nicht philosophisch irgendwie daherkommen, aber also wenn wir irgendwie einen Weg, uns auf den Weg machen und schauen, der Berg ist wirklich sehr groß, dann hatten wir vielleicht Angst davor. Aber wenn wir nicht irgendwie dann dahin gucken, sondern wir laufen und die Pfade sind ganz wichtig, mit wem wir laufen, ist ja ganz wichtig, ne? So, dass wir ein Stück für Stück ganz vieles auch erreichen können. Also im Übrigen ist es nicht so wahnsinnig kompliziert, zum Beispiel kooperative Modelle zu gründen. Also gar nicht. Ne? Auch hier in Sachsen gibt es schöne Modelle im Bereich Wohnen, im Bereich im Konsumieren, im Bereich Dienstleistungen. Ne? Entweder schließt man sich an oder man geht tatsächlich gemeinsam und sagt, also weil, welche Alternative gibt es? Ne? Also welche Alternative gibt es? Immer so weiter. Und auch so dieses, das ist ja auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen, wenn wir gucken, wie viel Zeit wir, entschuldige bitte, vor diesem blöden Handy verbringen. Wir meinen, in wie vielen sozialen Medien wir unterwegs sein müssen ständig. Also wie viel Zeit wir da töten. Und wenn wir diese Zeit schön investieren, in beispielsweise mit anderen Menschen, die auch interessant zum Beispiel an solchen Gemeinschaften arbeiten, dann denke ich schon, dass man eine ganze Menge gemeinsam erreichen kann. Das ist keine große Energie. Ich meine, das ist ein Trugschluss zu sagen, das braucht aber ganz viel nochmal und so weiter. Sondern wir haben nur die 24 Stunden, davon schlafen wir mindestens 8 Stunden oder 7 Stunden und dann sagen, ist der Rest, dann muss ich vielleicht erstmal für meine Existenz und so viel denken. Aber den Rest ist in meiner Hand, wie ich das tatsächlich sozusagen investiere. Ne? Das kann man schon machen. Also ich glaube, der Wille dahinter und keine Angst zu haben.
Okay.
Also auch nicht aufgeben, das war für mich in meinem Leben sowieso nie Alternative. Also überhaupt keine Option aufzugeben. Aber neue Wege gehen. Und wenn man geht und sagt, ah, das ist nicht wirklich jetzt gut und dann schauen, was wir daraus neu machen. Aber nicht stillstehen und da abwarten, bis Dinge um uns und über uns entschieden werden.
Ja,
Danke. Ich mag jetzt gleich die Ausblicks- und letzte Frage stellen. Die Frage an dich ist davor, möchtest du noch irgendwas loswerden?
In den letzten Jahren hatten wir das Gefühl, dass wir in der Gesellschaft, in den Diskurs ein bisschen weitergegangen sind, indem wir uns in 2-3 Bereichen geöffnet haben. Das eine ist tatsächlich so einen Diskurs, auch gerade bei ganz vielen jüngeren Menschen, die mich immer freut, zu sehen, dass sie so selbstverständlicher Vielfalt, Diversität als normal sehen. Themen wie eben auch innerhalb dieser Diversität, auch feministische Themen, auch junge Menschen das tatsächlich sehen als eine gesellschaftlich sozusagen irgendwo hinzukommen, wo allen, nicht nur Frauen, sondern allen Menschen tatsächlich eben gut kommt. Und gleichzeitig auch so eben antirassistische Diskurse, dass wir endlich eingesehen haben, dass wir im Grunde genommen eine Einwanderungsgesellschaft sind, was wir eine Gesellschaft sind und auf die wir auch angewiesen sind, weil eben demografischer Wandel, eben aber auch globale sozusagen Klimakrisen, eben auch, es wird immer Migration geben, immer. Noch nie haben wir eine andere Situation gehabt in der Menschheitsgeschichte und auch heute wird es nicht anders sein, aber das als normal zu akzeptieren. Migration ist normal, egal wo, egal wie. Mittlerweile haben wir aber so Diskurse, die dann wirklich wieder sehr populistisch und sehr rückwärtsgewandt sind. Und das macht mir teilweise Angst. Und das macht mir nicht nur teilweise Angst, sondern das Bedenken auch groß und sagen, wie fragil sind manchmal eben Freiheiten, wie fragil sind Freiheitsrechte, wie fragil sind eben Räume, die wir schon mal gewonnen haben, Kämpfe, die wir schon mal gewonnen haben, dass sie relativ schnell tatsächlich auch davon fliehen einfach. Und das ist nicht nur für die Bereiche, in denen ich unterwegs bin, Migration, Feminismus, ein intersektioneller sozusagen Kontext, sondern eben auch gerade auch solchen alternativ ökonomischen Modelle, vielfältige sozusagen Modelle. Und das zeigt mir aber auch manchmal, dass es wichtig ist, dass wir innehalten müssen. Und das Thema, ne, was heißt eigentlich Solidarität, was heißt sich verbinden mit anderen sozusagen, was heißt Privilegien, beispielsweise klar sein und Privilegien teilen, dass das eben nicht etwas ist, was man abgibt. Freiheiten gibt man nicht ab, sondern Freiheiten teilt man, damit es noch mehr wird. Mhm. Das einzige Wert auf der Welt, auf dem man durch Teilung noch mehr wird. Und das ist sozusagen mein Appell, da tatsächlich gemeinsam zu gucken, ne, was für eine Gesellschaft wollen wir und wofür stehen wir. Und tatsächlich immer aktiv, egal in eigenen vier Wänden, aber auch ein Umfeld und darüber hinaus eben zu gucken, dass dieses Wert an sich wirklich toll ist und dass wir für dieses Freiheit und Freiheitsrechte und frei, ja, es sich total lohnt zu kämpfen.
Das ist die perfekte Überleitung zu der visionären Abschlussfrage, die ich allen Leuten stelle, die mit mir hier im Studio sind. Ja. Und zwar frage ich mich, oder frage ich dich, wohl eher gesagt, wenn wir uns in einer Welt wieder treffen, in der rassistische und sexistische Strukturen abgeschafft sind und kooperative ökonomische Modelle nicht mehr so abgewertet werden, sag ich mal, oder in Frage gestellt werden und alle Zugang zu dem hätten, was sie brauchen, wie sähe da dein Alltag aus, Denal? Oh. Und wie würde diese Welt sein?
Oh, total toll. Also ich stehe morgens auf und lebe in einem total schönen, es kann Hof sein, aber es kann eben ein gemeinschaftliches, sozusagen errichtetes, genossenschaftliches Wohnen sein. Nicht sehr hoch, sehr viel Licht. Und ich gehe in die Gemeinschaftsküche, in dem schon andere Mitglieder der Kooperative da sitzen und frühstücken. Ich setze mich dazu, das ist eine tolle Atmosphäre und wir reden über das Gemeinschaftliche sozusagen, was wir jetzt irgendwie im Herbst noch alles sammeln können und wohin wir gemeinsam sozusagen, was wir damit machen können. Und freut mich total, mit einer Gruppe dann irgendwie in ländlichen Regionen zu gehen, etwas anzubauen, nächsten Tag irgendwie etwas dann auf Märkte Gemeinschaft zu vermarkten bzw. zu verkaufen und ja, und einen gemeinschaftlichen sozusagen Liederabend zu machen. Das ist so, würde, glaube ich, mein Alltag aussehen.
Schön, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Ja, was für ein Interview. Ich erinnere mich, wie ich durch das Gespräch richtig begeistert war und auch irgendwie so dankbar, dass Delal so viele Sachen ausspricht, bei denen ich das Gefühl habe, dass sie mich so auch seit meiner Kindheit begleiten. Also vor allem auch diese Anerkennung der kollektiven Erfahrung mit den wirtschaftlichen Umbrüchen und der Veränderung in den 1990er Jahren hat mich irgendwie so sehr berührt und auch, ja, besänftigt. Und ich erinnere mich, wie ich zum Ende des Interviews hin viele Fragen hatte. Auf aktuelle Genossenschaften sind wir gar nicht so sehr zu sprechen gekommen. Und auch die Frage, wie Unternehmen demokratische Werte konkret umsetzen und dabei auch machtkritische Perspektiven entwickeln, hat mich beschäftigt. Schließlich ist die demokratische Organisierung von Tätigkeiten, egal ob Pflegearbeit, Gemüsegärtnerei oder die Produktion von Geräten, auch ein Teil davon, Wirtschaft anders zu denken. Und das hat Delal immer wieder betont. Es geht in Kooperativen darum, Menschen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Das hat mich sehr an Gespräche rund um das Thema Vergesellschaftung erinnert. Und daran knüpft dieses Mal auch die Vision an, in der es um eine Maßnahme geht, die in Barcelona für mehr Care-Gerechtigkeit sorgen will.
Was geht? Visionen für eine gerechte und ökologische Care-Wirtschaft.
Stellt euch vor, alle Menschen, die viel Care-Arbeit leisten, egal ob bezahlt oder unbezahlt, würden unterstützt werden. Wie wäre es, wenn wir nach einem emotional anstrengenden Gespräch mit dem chronisch kranken Geschwister eine Telefonhotline anrufen und von unseren Gefühlen erzählen könnten? Oder wenn ambulante Pflegekräfte vergünstigten Zugang zu Sportangeboten hätten? Oder wenn Menschen, die einen Care-ArbeiterInnen bei sich anstellen wollen, gemeinsam mit der sorgeleistenden Person zu einer Beratungsstelle gehen könnten, um einen guten, fairen Vertrag aufzusetzen. Und wenn sich der oder die SorgearbeiterIn dort auch bei Diskriminierungserfahrungen am Arbeitsplatz melden könnte. All das versucht die Care-Karte, die auf Katalan Tarjeta Cuidadora heißt, zu ermöglichen. Sie wurde 2022 in Barcelona eingeführt. Die Care-Karte steht Personen zur Verfügung, die in der Stadt Barcelona kranke, pflegebedürftige, behinderte oder ältere Menschen betreuen, sei es als Angehörige, Hausangestellte oder Pflegekräfte. Die Karte verschafft kostenlosen und vorrangigen Zugang zu einer Vielzahl an Angeboten und soll somit das Leben von Menschen erleichtern, die Care-Arbeit leisten. Ganz konkret umfasst das Angebot Information und Beratung zu Ressourcen für pflegende Angehörige, Zugang zu Freizeitaktivitäten und Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene mit anderen Menschen in Kontakt treten können, die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Ein kostenloser 24-Stunden-Telefondienst für emotionale Unterstützung. Ein kostenloser 24-Stunden-Telefonberatungsdienst für HausarbeiterInnen. Rechtsberatung für Familien, Hausangestellte und Pflegekräfte zu Fragen des Arbeitsverhältnisses. Spezielle Angebote für pflegende Angehörige wie Bibliotheken oder Sport- und Freizeitangebote. Die Care-Karte soll die Arbeit der CarerInnen anerkennen, finanzielle Unterstützung bieten und ihre Arbeit erleichtern. Der Zugang zu sozialer Infrastruktur wird in den jeweiligen Stadtteilen dezentral und unbürokratischer zugänglich. Das alles soll Pflegende entlasten. Sorgeleistende Menschen gewinnen Kraft und mehr Zeit. Sie kommen aus der Isolation des Haushalts heraus, können besser am gesellschaftlichen Leben teilhaben und sich auch politisch für ihre eigenen Bedürfnisse einsetzen. Sorge wird also als zentraler gesellschaftlicher Wert etabliert. Und wie kam es zur Umsetzung der Tarjeta Cuidadora? 2017 legte die linke Stadtregierung von Barcelona en Comú als eine wesentliche Säule ihres rebellischen Regierens ein Maßnahmenpaket für eine Demokratisierung der Sorge in der Stadt Barcelona vor. Die meisten Projekte des 68 Einzelmaßnahmen umfassenden Plans betrafen eine Sozialisierung, also Vergesellschaftung der Sorgearbeit und waren darauf ausgerichtet, neue öffentliche Infrastrukturen wie Familienzentren und Krippen zu schaffen, bestehende auszubauen und den Zugang für vulnerable Gruppen zu erweitern. Eine dieser Maßnahmen war dabei auch die Einführung der Care-Karte. Im deutschsprachigen Raum ist die Bewegung für sorgende Städte angekommen. Das Maßnahmenpaket in Barcelona kann der Bewegung ganz klar zugeordnet werden. Von einer Initiative innerhalb der Bewegung für sorgende Städte in Deutschland konntet ihr auch schon in der 7. Folge von Danke für nichts hören. Damals habe ich mit Anna und Hanna von Sorge ins Park Center aus Berlin über ihre Vision, Shopping Center in Sorgezentren zu verwandeln, gesprochen. Die Vision der Care-Karte zeigt, dass es möglich ist, das Leben von SorgearbeiterInnen zu verbessern, Zugänge zu öffnen und Angebote zu bündeln. Es braucht nur politische Kraft, Ausdauer und Mut. Und vielleicht inspiriert diese Vision ja Menschen, die auf kommunaler Ebene für mehr Care-Gerechtigkeit und Zugänge für alle kämpfen wollen. Das war's schon wieder mit der 11. Folge von Danke für nichts. Ich habe so viel gelernt im Gespräch mit Delal. Die spannende Rolle von Genossenschaften irgendwo zwischen Realstaatssozialismus der DDR und Kapitalismus in der BRD. Dieses Spannungsfeld war mir davor nicht bewusst, in dem sich Genossenschaften bewegten. Vor allem Vollproduktivgenossenschaften. Und ebenso wenig wusste ich von diesen hoffnungmachenden Geschichten ökonomischer Alternativen, die die 1990er Jahre überstanden haben. In der Vision habe ich wieder gelernt, dass manche Beispiele so simpel klingen mögen und auch schon Realität sind für viele Menschen. Und das alles trotz Regierungswechseln. Ja, und das war ja bereits die 11. Folge von Danke für nichts. Und diese Staffel geht langsam zu Ende. Genau, bald schon könnt ihr die Aufnahme unseres Live-Podcasts hören, der zugleich Abschluss und irgendwie auch Höhepunkt dieser Staffel ist. Und auch danach werdet ihr weiter von Maxi bei Kein Ding und mir hier bei Danke für nichts hören. Bleibt gespannt. Wie immer findet ihr in den Shownotes alle Infos zur Folge, Begriffserklärungen und Links. Zum Beispiel auch zum Auftakttreffen von Leipzig steht zusammen am 30. Januar 2025. Ihr findet Danke für nichts auf unserer Homepage konzeptwerk-neue-ökonomie.org. Dort könnt ihr diese und andere Folgen auch herunterladen. Ansonsten findet ihr den Podcast auf Spotify und per RSS-Link auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und ich wünsche euch ganz viel Kraft für die nächsten Wochen. An alle, die gerade Haustürwahlkampf machen, große Streiks im öffentlichen Dienst oder der Post oder BVG vorbereiten oder über Mutual Aid-Netzwerke versuchen, das abzufedern, was gerade politisch rückgebaut wird. Lasst uns gemeinsam für eine caregerechte Welt kämpfen. Niemals allein, immer zusammen. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen mit euch. Bis dann.
Danke für nichts. Der feministische Podcast über Care und Wirtschaft. Vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Unterstützt von Radio Blau und gefördert durch die Anstiftung, die Heidehof-Stiftung und der Europäischen Union.